Wunderschönen guten Tag im freien Feed hier am Sonntag. Und heute haben wir eine ganze Menge Themen, aber auch nicht so vieles wie sonst, denn es ist relativ ruhig vor dem Summer Games Fest. Trotzdem reden wir über Paper Mario 2, das Äonentor in 4K. Nintendo kauft ein neues Studio, Switch überholt den Nintendo DS in Japan und ein Sony-Handheld könnte ebenfalls wie ein Xbox-Handheld in der Mache sein. Viel Spaß nun beim neuen Roundup und danke, dass ihr einschaltet.
Wunderschönen guten Tag zu diesem Sonntag hier zu nerdpodcast.de. Hallöchen, wir sind wieder im freien Feed unterwegs und deswegen gleich der kurze Hinweis, geht gerne auf unsere Webseite nerdpodcast.de und schaut da gerne auch mal in unser 30-tägiges Probeabo vorbei. Da könnt ihr nämlich dann nochmal in die alten Folgen reinhören und ab 5 Euro seid ihr auch schon dabei. So, haben wir das auch geschafft und hallo Tim.
Hallo.
So, Tim, wie geht's dir?
Mir geht es eigentlich ziemlich gut, nur langsam nervt der Sommer.
Ja, das wird noch witzig da oben bei dir, glaube ich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du dich irgendwann in den Keller verziehst. Habt ihr einen Keller?
Nein, reit noch drauf rum. Nein, wir haben leider keinen Keller und das ist tatsächlich ziemlich schlimm. Also ich habe ja, als das Haus hier, als wir das übernommen haben und wir hier so oben waren, es ist halt eigentlich ganz gut isoliert. Ja. Aber ich merke halt auch wirklich, die Hitze zieht richtig heftig hier oben hoch. Es ist halt dann doch immer noch ein Dachboden und es wird hier oben richtig, richtig, richtig warm.
Ja, das glaube ich dir. Also das war ja schon meine Angst, die ich hatte, wo du das angekündigt hast, weil Hitze steigt ja auf, sage ich mal. Also alles, was von unten kommt, steigt ja auch noch zu dir auf und dann ballert noch die Sonne von oben drauf. Also du bist da im Grunde genommen, ne? Also, aber könnte man gut für eigenproduzierte Energie benutzen. Das wäre doch mal was. Ja, gut, aber so ist es jetzt halt gerade. Ich habe hier zum Glück relativ, bei mir ist es relativ angenehm eigentlich, weil wir hier im Erdgeschoss wohnen und damit relativ tief und meine Fenster sind ja sowieso den ganzen Tag zu.
Ja.
Aber ich habe jetzt ein Balkonkraftwerk installiert und gehe... Und kann hier im Grunde genommen meinen PC gerade kostenlos nutzen. Das ist ein cooles Gefühl irgendwie. Das generiert auch gerade, ich habe gerade in meine App reingeguckt, also es ist ein 800 Watt Balkonkraftwerk und generieren tut es gerade 600 Watt. Das ist doch schon mal ganz vernünftig eigentlich. Und das braucht mein PC hier natürlich bei weitem nicht, wenn ich hier mit dir Podcasts aufnehme. Aber es ist schon ein cooles Gefühl, weil die Dinger werden auch immer günstiger. Ich habe jetzt für 299 Euro zugeschlagen und damit kann ich im Grunde genommen die wichtigsten Sachen hier einfach mal so ein bisschen abfangen oder auch betreiben und so weiter und so fort. Und ich habe quasi aufgerüstet. Nur bringt mir das gar nichts, weil ich ja jetzt ein E-Auto habe und da sind natürlich die 800 Watt schnell verpufft, aber man tut immerhin ein bisschen was für die Umwelt und auch seine eigene Stromrechnung. Sagen wir es einfach mal so. Tim, was hast du gespielt in letzter Zeit?
Ich habe gespielt. Jetzt muss ich halt gerade mal kurz überlegen, was wir jetzt beim letzten Mal schon besprochen hatten, was da schon Thema war. Ich glaube, über Dragon's Dogma 2 hatten wir schon gesprochen. Das habe ich jetzt dann mittlerweile durch. Und da hat sich eigentlich die gesamte Meinung jetzt auch nicht mehr großartig verändert. Von daher glaube ich mal, ist das jetzt nicht unbedingt nochmal beredenswert. Das gleiche gilt aber auch für Another Crab's Treasure. Ich glaube, das hatten wir auch schon besprochen. Von daher wäre jetzt, glaube ich, erstmal wieder interessant, dass ich Donkey Kong für den Gameboy gespielt habe.
Donkey Kong für den Gameboy?
Genau. Ja. Wenn du das jetzt so, kennst du das Spiel, Donkey Kong für den Gameboy?
Kommt drauf an, welches Donkey Kong du jetzt meinst. Also ist es Donkey Kong Land? Ist es Donkey Kong das klassische? Welches?
Ja, das heißt Donkey Kong. Donkey Kong für den Game Boy. Wenn du das jetzt so hörst, was stellst du dir für ein Spiel vor?
Entweder Donkey Kong Land oder halt das, wo Mario noch Jumpman war. Also,
genau. Also es ist, es ist nicht Donkey Kong Land, das heißt einfach nur Donkey Kong. Und das Ding ist, das ist halt genau das. Ich habe jetzt gerade ein Video dazu hochgeladen und ich finde das halt furchtbar interessant. Es soll wohl damals relativ nice beworben sein. Es gab halt aber auch so LCD-Uhren damals, wo dann halt diese Arcade-Level dargestellt wurden. Und wenn du halt das Cover siehst, dann denkst du halt, es ist ein Gameboy-Port von diesem alten Arcade-Klassiker, ne? Dem NES-Ding. Und so fängt das witzigerweise auch an. Die ersten vier Level sind halt diese klassischen Arcade-Level. Und dann auf einmal springt Donkey Kong auf, hebt Pauline hoch und rennt weg. Und dann auf einmal hast du nämlich Mario vs. Donkey Kong. Und dieses Spiel, Donkey Kong für den Game Boy, ist das allererste Mario vs. Donkey Kong tatsächlich. Und das ist unglaublich umfangreich für ein Gameboy-Spiel. Das sind 9 Welten mit 4 Stages. Und das sind irgendwie über 100 Stages, halt mit diesen typischen Kniffeleinlagen. Einige Level richtig groß und richtig umfangreich in die Höhe, in die Breite. Mit super vielen Items, mit super coolen Movement, super coolen Gegnern. Zwischendurch hast du immer wieder Kämpfe gegen Donkey Kong, wo du halt Pauline erreichen musst oder ihn mit seinen eigenen Fässern abwerfen musst. Du kannst dich an Dingen festhalten, du kannst rumschwingen, du kannst Handstand machen. Das Spiel ist unglaublich gut und es hat einen so unglaublich genialen Soundtrack. Also da sind viele, viele tolle Lieder, die ich wirklich, wirklich toll finde. Die Credits, das Desert-Theme und sowas. Aber das Lied Showdown at the Tower, das ist der Shit. Ich sag's dir. Das ist wirklich, da geht der Composer, hat da gefühlt so eine kleine 8-Bit-E-Gitarre und geht richtig ab und schrammelt auf dem Ding rum wie ein Besenkter. Es ist so geil, dieses Lied zu hören. Das ist richtig, er geht so, aber es ist in 8-Bit, ne? Und zieht da einen vom Leder. Der Typ hatte so viel Spaß, diesen Soundtrack zu komponieren. Und der gesamte Soundtrack ist gut, aber Showdown at the Tower könnte vielleicht das genialste Gameboy-Lied sein, das ich je gehört habe.
Oh, krass. Und
ja, es geht so hart ab, wirklich. Zieh dir das irgendwann mal rein oder hört euch das mal an. Showdown at the Tower aus dem Donkey Kong 94, so nennt man das ja gerne. Und zieht euch dieses Lied einfach mal rein. Das ist einfach purer Genuss, wenn man natürlich auf 8-Bit steht. Und absolutes Träumchen. Das Spiel habe ich gespielt. Dann habe ich wieder mal viele Sachen erstmal so ein bisschen angeguckt. Habe ein bisschen PlayStation 1 Retro nachgeholt. A Bug's Life haben wir gespielt. Und dann, was haben wir jetzt, wollte ich Tommy demnächst mal spielen. Dann haben wir gestern auf PlayStation 1 Alundra habe ich jetzt mal ein bisschen gespielt. Das soll ja der Zelda-Killer damals gewesen sein, also die Zelda-Form für die PlayStation-Leute. Und es war okay. Ne? Es war, hat schöne Musik, schöne Optik, interessante Story, hat aber leider eine sehr, sehr verwirrende Wegführung. Wenn du so ein altes RPG dir vorstellst, ne, oder ein altes Adventure-Game, dann hast du ja, dadurch, das Spiel hat halt keine Ingame-Karte und dann denkst du dir ja, dass du halt immer so gewisse Wege hast, die dich halt so von Ort zu Ort führen und wenn du halt von den Wegen abweichst, dann weichst du halt absichtlich von diesen Wegen ab und kannst halt so ein bisschen erforschen, hast dann ja aber auch vielleicht durch Büsche oder durch Brücken oder sowas halt so eine gewisse Wegführung, dass du halt immer eine ungefähre Ahnung hast, in welche Richtung macht es Sinn zu gehen. Und das hat Alundra irgendwie nicht. In Alundra kannst du halt auch springen und die Level sind halt teilweise so mit Hügeln versehen und du verwechselst halt viel die Ebenen und ich hatte ganz große Probleme, überhaupt irgendwie herauszufinden, wo es jetzt gerade Sinn macht, lang zu gehen, auch gerade weil dem Spiel eine Karte fehlt und dadurch ist es sehr, sehr kryptisch in der Wegführung und das hat dann zu sehr viel Zeit geführt, die ich einfach sehr umsonst blind rumgelaufen bin. Aber ansonsten ist das Spiel ganz interessant. Ist halt ansonsten sehr Zelda-like, nur dass du halt ja, ich musste das Spiel natürlich jetzt noch deutlich weiterspielen, um da ein wirkliches Urteil zu fällen. Aber das ist erstmal so mein erster initialer Eindruck gewesen. Ja.
Das ist halt total witzig, weil Donkey Kong für den Game Boy und Alundra haben wir bereits bei Kurz aber gut besprochen. Beziehungsweise im Retro-Podcast. Damals noch mit Densen, da wurde Alundra erwähnt. Und ich glaube, bei Kurz aber gut haben wir das Donkey Kong von 94 besprochen. Also, noch ein Grund in unseren Premium-Feed in den 30 Tage kostenlosen Probezeitraum bei Steady reinzugehen. Da könnt ihr es dann nochmal in allem Umfang hören. Aber es ist halt spannend. Ich war bisher auch immer der Meinung, dass Donkey Kong einfach nur die Arcade-Umsetzung ist für den Game Boy, weil man ja irgendwie auch vom Game Boy gar nichts erwartet. Ne? Das ist immer so, naja, das wird schon irgendwie kompakt sein und so und dann ist gut. Aber ja, spannende Sache auf jeden Fall.
Ja, ich meine, das Spiel tut ja auch alles dafür erneut. Es heißt einfach nur Donkey Kong. Es heißt nicht Mario vs. Donkey Kong, es heißt Donkey Kong. Auf dem Cover siehst du genau dasselbe wie auf dem alten Arcade-Ding. Dann fängt es auch noch so an. Also der Eindruck ist da. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich hatte in meinem Video gesagt, dass es schon nicht so ganz gut beworben wurde. Da meinten dann einige, ja, aber damals wurde das doch cool beworben. Und es gab Werbeclips, da wurde extra das andere gezeigt und so. Und in der Nintendo Power, wo ich habe auch Nintendo Power gelesen und so. Ja. An mir ist das Game vorbeigegangen. Aber der Punkt ist halt, ich höre auch in der heutigen Zeit nie jemanden von diesem Spiel sprechen oder ganz selten mal. Und die meisten denken halt, ja, Donkey Kong für den Game Boy, das ist halt der Arcade-Klassiker und tun wahrscheinlich dann das Spiel halt so für sich ab und das ist schade.
Ja, war ich ja vorher auch immer der Meinung. Ne? Also da
ja, ich ja auch.
Ne, das ist halt, ich verstehe da auch das Marketing nicht ganz dahinter, weil ich glaube, die Werbeclips an sich, die sind dann halt einfach ein bisschen untergegangen, aber vielleicht hat Nintendo da einfach damals zu sehr auf Fernsehstrategie gesetzt, weil in Erinnerung ist das so nicht geblieben.
Nee.
Und das ist halt wieder so ein spannendes Detail, sage ich mal, wo ich denke so, okay, schwierige Entscheidung, wie ich finde. Aber gut, gibt es noch was?
Ja, wir hatten ein großes Event-Schlag, den Tim quasi mehr oder weniger, die gute Laune Wars, und da haben wir dann halt auch jede Menge Klassiker gespielt. Unter anderem haben wir wieder sehr, sehr viel 51 Worldwide Games gespielt. Und ich kann halt nur noch mal sagen, wie genial ich diese Spielesammlung finde. Es ist einfach, es ist so pure Freude. Die sind alle so wunderschön umgesetzt, diese Minigames. Und ich liebe es einfach, dieses Spiel zu haben. Ich bin auch gespannt, wie es damit irgendwann weitergeht. Und dann habe ich tatsächlich für mich beschlossen, ich möchte jetzt gerne besser werden in Othello. Oder auch Reversi genannt. Oder es hat halt viele verschiedene Namen. Ihr kennt das Spiel bestimmt unter einem gewissen Namen. Das ist halt das Spiel, wo man zwei weiße und zwei schwarze Steine hat. Und da muss man halt seinen setzen, muss die immer an Steine angrenzen legen und kann dann alle Steine des Gegners umdrehen, der sich zwischen dem Gesetzen und einem anderen Stein deiner Form befindet. Und so muss man dann halt am Ende das Board belegen, und wer dann am meisten Steine seiner Farbe hat, der hat dann halt gewonnen. Und dieses Spiel kann ich gut. Ich spiele das Spiel schon relativ lange und gegen einen Anfänger oder einen, den mache ich platt. Aber ich würde jetzt gerne halt noch einen Schritt weiter gehen und halt wirklich mehr Taktiken vorausplanen können, weil ich jetzt gegen den überragenden Computer immer verliere, weil der mich halt so austaktiert und mich jedes Mal in Fallen legt, sodass ich halt nicht mehr ziehen kann, dass ich jetzt keinen Bock mehr darauf habe und jetzt gesagt habe, nee, komm, ich will jetzt mal tatsächlich mir mal ein bisschen da einlesen, mal ein bisschen auch Videos dazu angucken und einfach mal ein bisschen besser werden in diesem Spiel. Das ist so, ich spiele auch gerne Schach oder mal so andere, aber Othello war immer so mein Strategiegame, auf das ich immer ein bisschen mehr Spaß hatte, weil ich das schon früher als Kind auf dem Gameboy immer gespielt habe.
Ja, 51 Worldwide Games ist ja so ein Ding, so habe ich einmal gespielt und wieder beiseite gelegt. War nicht so meins, ehrlich gesagt.
Oh, schade. Ich liebe diese Minispiele, die sind so toll umgesetzt.
Ja, das ist halt, kann ich gut verstehen, ist irgendwie aber nie so mein Ding gewesen. Ja, also ich habe natürlich auch noch ein paar Dinger gespielt, unter anderem zum Beispiel Hellblade 2. Ist ja jetzt im Game Pass verfügbar und gefällt mir besser als der erste Teil, aber auch eher, weil es mehr Wert auf die Story legt als auf die Kämpfe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil viele dann sagen, ja, ist ja arschlangweilig, kann ich auch einen Film gucken. Aber ich fand, der erste Teil hat sehr unter dem Gameplay, unter den ständigen Kämpfen und so gelitten, weil es irgendwann repetitiv war. So, und das ist auch nicht die Stärke von dem Spiel. So, die Stärke von dem Spiel ist, dass du in diese Story entführt wirst. Und das trifft ja schon so ein bisschen in meiner Kerbe. Siehe Detroit Become Human oder sowas. Nur, dass du die Figur die meiste Zeit halt wirklich frei bewegen kannst. Aber es ist halt sehr linear. Aber Hellblade 2 ist jetzt auch nicht besonders lang. Wir haben jetzt letztes Mal einen Stream von 5 Stunden gehabt ungefähr. Und ich denke mal, das sind noch so 1,5 bis 2 Stunden, dann bin ich durch. Aber es ist, also natürlich auch von technischer Ebene ist es wieder fantastisch. Ich habe es zum Beispiel in 32:9 gestreamt, auch mal was anderes. Das heißt, das ist ein Spiel, was das nativ unterstützt. Also du hast nicht an den Seiten irgendwie so, dass das Bild so breit gezogen wird, sondern es hat das wirklich von vorne bis hinten komplett ausgefüllt, das Bild. Und damit kam natürlich die fantastische Grafik nochmal besser rüber. Und dann halt das erste Mal mit Kopfhörern, wenn du da die ganze Zeit die Stimmen hörst und sowas und so. Das Einzige, was ich nur ein bisschen schade fand, ist, dass es halt nur auf Englisch vertont ist. Es gibt zwar deutsche Untertitel, aber das nimmt natürlich für, sag ich mal, die deutschsprachigen Leute ein bisschen die Immersion, weil es halt, glaube ich, nochmal effektiver ist, wenn du wirklich 1:1 verstehst, was die gerade sagen, oder auch in der Situation, wenn es mal ein bisschen stressiger wird. Aber ansonsten fand ich es eigentlich richtig geil. Hat mir bis jetzt eine Menge Spaß gemacht, wenn man so ein Setting als Spaß machen sehen will. Und ja, das haben wir im Grunde genommen gespielt. Dann irgendwie mal wieder Final Fantasy VII Rebirth, aber ich komme gerade über Kapitel 10 nicht weg, weil es ist leider man hat schon gesagt, dass es in den Kapiteln, das habe ich schon damals zu den Tests gelesen, dass es in diesen Kapiteln sich ein bisschen ziehen kann, sich dann aber wieder fängt. Das Problem ist, ich komme gerade nicht über diesen Punkt hinaus.
Ja.
Und dann habe ich mir natürlich noch ein zweites Mammutprojekt jetzt ans Bein gebunden. Ich habe gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, am 23.05. habe ich den Paper Mario, die Legende vom Eontor Release-Stream gemacht. Ich mache ja zu wichtigen Releases immer einen etwas längeren Stream, wo ich mir noch ein paar Euros dazu verdiene. Und muss sagen, es ist ein richtig geiles Spiel. Aber es gibt wirklich eine Sache, die nervt mich. Und ich finde, die hätte man noch verbessern können bei der neuen Variante. Und zwar, dass man nicht immer den kompletten Weg komplett zurücklatschen muss. Wenn du jetzt zum Beispiel durch einen Levelabschnitt gelaufen bist, musst du einmal auch alles wieder zurücklaufen. Und das nervt.
Habe ich jetzt, also bei mir ist es lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich will das Remake jetzt nicht spielen, weil es ist mir zu teuer für ein Spiel, wo ich jetzt nicht so krass Bock drauf habe, weil das Spiel ist fantastisch. Das Spiel ist grandios und ich habe das Spiel in sehr guter Erinnerung. Ich habe es zweimal durchgespielt, aber für mich hat das Remake nicht genug Mehrwert im Vergleich zum GameCube-Teil, um das jetzt nochmal für teuer Geld zu kaufen. Vor allem, wenn ich es gar nicht wirklich spielen will. Weil ich fand, der GameCube-Teil sah schon fantastisch aus. So, und jetzt hast du halt, das ist jetzt zwar ein bisschen hübscher, aber dafür muss ich es nicht nochmal spielen. Aber das, was du jetzt sagst, ich weiß, man muss zurück, aber ich empfand das jetzt nicht allzu schlimm. So, aber es ist halt ständig,
also ich sehe das ja jetzt auch aus einer anderen Warte. Ich spiele das Spiel das erste Mal in meinem Leben. So, das heißt, ich spiele ein Spiel aus 2004, wo man die Chance hatte, das nochmal zu verbessern im Jahre 2024. Und bei dem Rest kann ich gar nichts sagen. Also Story auch mal so richtig mit ernsteren Themen, ne? Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Richtig cool, richtig geil gemacht. Die Grafik ist mega hübsch. Auch die neue Grafik jetzt. Aber du hast halt ganz oft, du läufst durch ein Level, dann machst du da irgendwas am Ende des Levels und dann musst du den ganzen Weg nochmal zurück. Und ich finde, das hätte man verbessern können, weil auf dem Weg zurück ist meistens auch nichts, was du noch nutzen kannst.
Ja.
Wenn du so spielst wie ich, ich versuche halt möglichst die Gegner mitzunehmen, damit ich nicht irgendwann an den Punkt komme, dass ich einfach zu schwach bin oder so. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich ein großer Kritikpunkt. Aber der Rest kann ich nichts gegen das Spiel sagen, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben gestern 10 Stunden am Stück gespielt. Am Ende konnte ich auch schon gar nicht mehr vorlesen. Ich war so brei im Hirn, weil es ist sehr viel Text. Und aber ansonsten kann ich nichts sagen. Das ist das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte. Ich habe schon in Tests gelesen, es gibt wohl einen Hub-Raum sozusagen. Da kannst du dich zu verschiedenen Sachen beamen, damit du nicht immer den ganzen Weg laufen musst. Aber halt dieses Zurücklaufen, das hätte ich mir halt noch gewünscht, dass man sagen kann, oder dass sie einfach da den Punkt nochmal überarbeitet hätten. Zum Beispiel, wenn man ein Ziel erledigt hat und letzte Mission zum Beispiel, da musste ich noch eine Gittertür öffnen. Wir haben einen Schlüssel gefunden, da musste ich noch eine Gittertür öffnen und durchs gesamte Level wieder zurücklatschen, bis ich diese Gittertür gefunden habe. Und da wäre es halt schön gewesen, wenn sie da nochmal angepackt hätten und hätten einfach gesagt, entweder dir die Wahl gelassen, dass du sagst, ja, ich beam dich jetzt zurück, oder es einfach ins Pacing eingebaut, sozusagen, dass du sagst, okay, du landest jetzt einfach in der nächsten Szene und bist dann an der Gittertür, weil den Gegenstand, den du dafür gesucht hast, den hast du ja jetzt. Aber ansonsten kann ich nicht viel zu dem Spiel sagen, also in Sachen negativ, der Rest passt alles. Aber es wird verdammt lang, kann das sein? Es ist
lang, ich würde schätzen 30.
Ja, How Long to Beat sagt sogar 40 Stunden, wenn How Long to Beat 40 Stunden
ja,
sagt.
Ja, dann How Long to Beat ist sehr akkurat, muss ich zugeben. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen länger, als ich jetzt gedacht hätte. Ja. How Long to Beat kommt echt überraschend gut hin immer.
Ja, und das liegt aber auch vor allem daran, dass man echt viel kämpft.
Ja.
Also, boah, ich glaube, die Main-Story ohne die ganzen Kämpfe, da wärst du schätzungsweise durch die ersten beiden Kapitel, die ich jetzt gespielt habe, 2 Stunden durch gewesen.
Ja, Fun Fact, das ist auch tatsächlich der Punkt, warum ich den Paper Mario spielen, aber auch den Mario Luigi spielen und sowas irgendwann echt überdrüssig war, weil Die Story ist immer süß und nett und so, aber es, man ist halt wirklich sehr viel am Kämpfen, sehr viel am durch die Gebiete laufen und das hat mir dann irgendwann nach dem x-ten Paper Mario und so einfach echt nicht mehr so Spaß gemacht, weil es irgendwie dann doch irgendwann gefühlt immer dasselbe ist. Jetzt hat mir Origami-König hat mal was anderes gemacht mit den Scheiben, das hat mir halt aber gar nicht gefallen. Und ja, dann habe ich halt irgendwann das Gefühl gehabt, ich habe alles gesehen und deshalb freue ich mich halt schon gar nicht mehr so richtig über Paper Mario oder hier Ankündigung. Super Mario RPG hatte ich auch schon keine Lust mehr drauf. Ja, irgendwie bin ich diesen Mario RPGs so ein bisschen überdrüssig.
Ja, es ist halt, vor allem das Witzige ist, das haben wir gestern auch festgestellt, dass ich das Spiel spiele, dann gibt es am Anfang, direkt in der ersten Hub-World sozusagen, gibt es einen Gegner, den sollst du eigentlich noch gar nicht besiegen können. Mhm. Der hat irgendwie 20 Kraftpunkte und so und wenn der dich zweimal trifft, dann bist du tot. Sozusagen. Aber den kannst du besiegen und den habe ich gestern First Try besiegt, weil ich einfach die Mechaniken aus Paper Mario schon alle kannte. Also das heißt, schlage zu, wie blockst du und so weiter und so fort. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, es ist halt immer das Gleiche. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht alles hintereinander wegzocken kann.
Ja. Ja. Aber willst du übrigens mal was Krasses hören zu Paper Mario, der Origami-König? Du hast ja gesagt, das Spiel ist ja sehr textlastig, ne?
Ja.
Und sehr storylastig und so. Dir wird ja viel erzählt, wo du hin musst, wo du hin sollst und so weiter. Varian ist 6 Jahre alt. Er kann nicht lesen. Er hat Paper Mario, der Origami-König, schon zu 80% durch. Der ist fast durch mit dem Spiel.
Na, okay.
Frag mich nicht, wie. Er darf halt ab und zu mal spielen und hat sich da wohl irgendwie so rein verbissen, dass er irgendwann immer den Weg gefunden hat. Er muss so viel umhergeirrt sein. Er hat Paper Mario, der Origami-König, fast durch. Er kann nicht lesen.
Ja, gut. Ne? Also, ja, das, man muss halt die Zähne zusammenbeißen, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Also, das ist, die Zeit hätte ich auch gerne mal wieder. So dieses, ich habe dieses eine Spiel und ich mache das jetzt. Weißt du? Ja. Ach.
Ich will ihm jetzt Another Crab's Treasure mal gucken, wie er dann da so drin abgeht. Hat er Schwierigkeitsgrade. Das heißt, wenn es ihm zu schwer wird, dann kann ich ihm das ein bisschen modifizieren. Ich glaube, der wird das Spiel verschlingen.
Gut, aber Tim, kommen wir zu den Themen und wir bleiben gleich mal bei Paper Mario.
Ja.
Es gibt tatsächlich dieses Roundup nicht so viele Aktualisierungen. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen ruhiger. Die Leute warten gerade auf das Summer Games Fest. Und da gibt es auch einiges wieder zu sehen. Also ich führe da immer eine Liste auf X. Da haben wir unter anderem natürlich wieder die üblichen Verdächtigen. Im Mai soll angeblich noch ein PlayStation Showcase kommen. Wird langsam knapp. Aber wir haben im Juni den Nintendo Direct. Dann haben wir halt die Devolver Direct. Am 7.6. dann die Wholesome Direct, dann die Future Game Show, Xbox Showcase, PC Gaming Show und die Ubisoft Forward. Das heißt, das übliche E3-Programm nur die Summer Games Fest. So, ist eigentlich genau das Gleiche, das, was wir jedes Jahr haben.
Ja,
so. Ne? Aber es gibt natürlich auch interessante Themen, die trotzdem mal immer wieder hervorploppen. Unter anderem den Paper Mario, denn da kommt jetzt ein Update, weil Leute haben natürlich den Quelltext von dem Spiel wieder auseinandergenommen.
Natürlich, 2 Wochen vor Release.
Nein. Der Quelltext ist gestern erst aufgetaucht. Und da ist eine interessante Information drin. Denn es gibt für Paper Mario und der Origami... Nein, Blödsinn. Origami-König, das nennt doch kein Origami-König. Ich bin schon ganz durcheinander. Nennt man das nicht auch bei uns der Origami-King?
Ja.
Ja, warum deutschst du das ein?
Hä, warum nicht? Das kann man doch nur wirklich easy on the fly mal übersetzen. Origami-King, Origami-König. Nun scheiße ich mal nicht ein, dass ich das eine Wort übersetzt habe hier.
Ah, Mann.
So, Paper Mario 2 Remake.
Ja, genau. Hat bereits eine Einstellung im Quelltext für 4K.
Nee.
Tatsächlich. Doch.
Und warte mal. Das ist ja. Aber was heißt das denn jetzt genau?
Das heißt jetzt, zwei Sachen. Die Vermutungen gehen ein bisschen auseinander. Die erste ist natürlich, dass die Switch 2 durchaus mit einer 4K-Kompatibilität kommt. So.
Ja. Ja, warum sollte sonst da so ein Quelltext für 4K drin sein, ne?
Ja, man vermutet einiges bei dem Spiel, denn die Voice Lines in Anführungszeichen, in ganz fetten Anführungszeichen, von Luigi und Mario kommen noch von Charles Martinet. Laut einigen Quellen soll es wohl so gewesen sein, dass dieses Spiel durchaus auch hätte für eine Nintendo Switch Pro kommen können.
Ja.
Klar, das ist jetzt Geschichte, das Ding. Logischerweise, da wird nichts mehr kommen. Aber es ist einfach der Punkt, wo ich sage, cool, wir werden von Nintendo eine 4K-kompatible Konsole sehen wahrscheinlich. Und das hätte ich bisher, also es tun sich immer mehr Hinweise darauf hin zusammen, was die nächste Nintendo Switch-Konsole auch für größere Fernseher dann leisten kann. Weil, seien wir mal ehrlich, eins der größten Schwächen von der aktuellen Switch-Konsole ist, wenn du die an einem großen OLED-Fernseher oder an einem großen modernen Fernsehgerät anschließt, dann wird es meines Erachtens nach schon schwierig.
Ich habe Luigi's Mansion 3 und Pikmin und sowas habe ich auf dem Fernseher gespielt und es sah fantastisch aus.
Findest du?
Ja.
Nee.
Also ich spiele gerne Switch-Spiele auch und ich habe einen ziemlich großen 4K-Fernseher und ich finde es halt super. Also ich habe jetzt keinen 180 Zoll, aber ich habe einen guten großen OLED-Fernseher und ich finde das fantastisch. Ich spiele auch Super Mario Odyssey gerne auf dem großen Fernseher. Tears of the Kingdom habe ich gerne gespielt. Es sieht jetzt nicht so viel anders aus als im Handheld. Also
Ich finde Tears of the Kingdom sieht schon fast gruselig aus auf dem großen Fernseher. Also da siehst du denn wirklich, dass die Streckung auf so ein großes Bild, auf einem 4K-kompatiblen Fernseher teilweise schon nicht mehr schön aussieht. Also im Handheld alles easy, sieht top aus, da gleicht viel die Größe aus und so weiter und so fort. Aber ich finde, dass TOTK wirklich nicht mehr schön aussieht. Also gerade TOTK ist wirklich ein Beispiel, da ist nicht nur die niedrige Auflösung, sondern du siehst dann auch natürlich viel weniger Details im Hintergrund, die halt auf so einem kleinen Handheld-Display verschwinden. Du siehst verschwommene, also wirklich Artefakte um den Figuren und sowas alles. Und da bin ich zufrieden. Ich meine, ey, keine Frage, mich würde auch 1080p mit 60 Frames würde mir viel mehr geben als 4K. Also es geht mir nicht unbedingt um die Auflösung, aber dass die nächste Konsole dann wahrscheinlich 4K-ausgabefähig wird, damit man nicht mehr so viel über den Fernseher skalieren muss, ist schon eine wichtige Sache.
Ja, na klar. Ich freue mich auch, wenn das dann demnächst nochmal richtig deutlich viel schöner aussehen wird. Aber ich finde trotzdem, dass die Spiele auf dem großen Fernseher auf der Switch trotzdem schön aussahen. Tears of the Kingdom jetzt vielleicht nicht, da gebe ich dir so ein paar Einbußen, aber viele, viele andere tolle Spiele, die oder auch Fire Emblem oder sowas, haben Spaß gemacht auf dem Fernseher. Advance Wars habe ich super gerne auf dem Fernseher gespielt.
Also es ist wirklich so ein Punkt, den ich auf der einen Seite natürlich, wenn man so ein bisschen Technik, wem das egal ist, dem wird es egal sein, logischerweise. Aber ich finde schon, also selbst Martha hat gesagt, oh, das sieht aber ganz schön unsauber aus, das Bild. Und die beschäftigt sich ja normalerweise überhaupt nicht damit. Und wenn es halt schon die Menschen, also ich nehme das immer als Maßstab, wenn da Menschen kommen, die normalerweise keine Ahnung davon haben, sagen, das sieht aber nicht schön aus. Weil ich sitze ja mit meinem technischen Auge davor, du sitzt davor, weil du auch schon seit der Jugend Spiele spielst. Aber wenn Menschen, die außerhalb von dieser Bubble kommen, das sagen, dann denke ich immer so, okay, also es wird langsam Zeit. Was aber auch sein könnte, was dieser Hinweis im Quelltext geben könnte, ist, dass wir eventuell eine Aufwärtskompatibilität haben. Dass Spiele relativ einfach gepatcht werden können.
Ach so.
Auf eine höhere Auflösung und oder höhere Frames oder Anti-Aliasing. Und Das wäre natürlich cool, wenn die Spiele, die jetzt so nach und nach kommen, wir werden ja im Juni sehen, was Nintendo noch anzukündigen hat, schon alle diesen Modus hätten für den nächsten Chip. Weil dann könntest du theoretisch einfach deine Switch-Cartridge in die Switch 2 reinpacken und hättest dann die Option auf höhere Auflösung oder vielleicht sogar mehr Details.
Mhm.
Und gut, das ist jetzt bei Paper Mario nicht so wichtig mit den mehr Details, aber nehmen wir einfach mal so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel jetzt läuft das Spiel in 960p und du siehst es halt ganz besonders an diesen weißen Kanten. Die Figuren sind ja jetzt mit so einem weißen Rand hinterlegt und die fangen dann schon halt mal arg an zu flimmern. Und zum Beispiel sowas wäre dann weg. Oder du hättest noch ein bisschen bessere Reflexion, weil das ganze Spiel irgendwie spiegelt, warum auch immer. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es so eine Art Pro-Feature geben wird, was man vielleicht auch von der damaligen Konsole übernommen hat, einfach, die da in der Planung gewesen sein soll und das jetzt auf der Switch 2 verwirklicht. Das würde ich dann aber schon wieder cool finden.
Mhm.
Also okay, da einfach zu sagen, hey, leg deine Switch-Cartridge hier ein und wenn wir den Quelltext, ähnlich wie zum Start der PlayStation 5, wo es ja viele Spiele gab, die ein kostenloses Update gekriegt haben oder so, und wenn du jetzt zum Beispiel Nintendo-Spiele, ich glaube nicht, dass das auf der Unreal Engine basiert, nee, sieht nicht danach aus, das wird auf der Nintendo Engine basieren, wenn die natürlich dann einfach sagen können, okay, genau diesen Chunk-Quelltext können wir jetzt auch bei vielen anderen Spielen einfügen und die Nintendo Switch 2 setzt das dann einfach um, weil wir da keine großen Anpassungen brauchen bei den Spielen, wäre das schon mega. Also, und vielleicht mal auch ein Punkt von Nintendo wegzukommen von dem, wir nehmen für alles Geld. Weil ich denke mal, wir alle werden auf jeden Fall unsere 60 Euro auch wieder für BOTW Remastered hinpacken.
Hallo.
Oder du sagst dann einfach, okay, ich nehme das Normale, verzichte auf mehr Details im Hintergrund, aber ich habe es jetzt wenigstens in einer höheren Auflösung.
Ja.
Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja.
Spannend. Dann wollen wir mal gucken. Ja, also ich freue mich tatsächlich auch sehr auf die neue Switch. Also gerade bei den Haupt-Nintendo-Titeln bin ich jetzt halt nicht so ganz bei dir, aber das ist dann auch immer, glaube ich, so ein bisschen die Sache, was ist man so gewohnt, ne? Ich spiele halt viel Handheld und wenn man dann halt so wechselt auf und wenn man jetzt halt aber sowieso super krasse, also da auch sehr drauf achtet, technisch dabei ist und halt es gewohnt ist, einfach super krasse 4K 60 FPS Spiele, dann ist man da, glaube ich, auch sensibler mit dem Auge. Aber es wird Zeit. Es wird Zeit, gerade im Indie-Bereich macht es gar keinen Spaß mehr, Spiele auf der Switch zu laden. Alles, was nicht aus dem Hause Nintendo selbst kommt, hast du immer eine ganz große Angst und hast immer irgendwelche Einbuße. Jetzt halt dieses Europa war wieder eine absolute Frechheit. Es hat mir viele Spiele kaputt gemacht, die ich auf der Switch geladen habe, die einfach katastrophal liefen. Und ich will das nicht mehr. Und ich bin einfach da, was das angeht, echt bereit auf eine neue, leistungsstärkere Nintendo Switch.
Ja, das,
mal gucken, das, ja, 4K.
Das, das Ding ist ja einfach nur, diese Spiele, die du gerade angesprochen hast, wie Europa und so, das sind einfach, sorry, aber faule Projekte. Du wirst mit einer leistungsfähigen Hardware, gerade im Konsolenzyklus, wirst du es nicht einfach schaffen, dass die Dinger dann auf einmal perfekt laufen. Sondern du wirst immer noch Probleme haben mit Texturen, mit Rucklern, mit allem drum und dran. Und das finde ich halt so ein bisschen, also du kannst natürlich, also man sagt ja, in der Wirtschaft sagt man immer, man kann ja Geld draufschmeißen, aber es bringt halt nichts. Ne? Und ob dann die Entwickler sagen, okay, wir können jetzt dann noch irgendwie sowas ein bisschen dazu packen und ob es dann wirkt, weiß ich nicht. Weil Nintendo ja selbst auch sehen muss, dass man Ports ja quasi selbst programmiert oder selbst die Entwickler unterstützt. Es gibt ja viele Spiele, wo Nintendo einfach unterstützend war, wie zum Beispiel mir fällt immer dieses Weltraumspiel nicht ein. Egal. No Man's Sky, genau. Da soll wohl Nintendo auch schon mitgeholfen haben. So, und dafür brauchen die halt auch Entwickler. Und da können wir gleich zu unserem nächsten Thema kommen. Nintendo hat nämlich ein neues Studio gekauft. Das nennt sich Shiva Entertainment. Das wurde von der Embracer Group abgekauft. Und die waren hauptsächlich an Projekten zuständig für Ports. Ja, also jetzt habe ich dir natürlich im Vorgespräch vom Podcast schon mal ein bisschen was verraten. Aber weißt du, welche tollen Ports entstanden sind durch dieses Studio?
Na, selbstverständlich weiß man das, als jemand, der auch nur ansatzweise ein bisschen Ahnung hat von, keine Ahnung. Also ich weiß es nur, weil du es mir gesagt hast, aber ich hätte es natürlich vorher nicht gewusst, dass jetzt unter anderem Harry Potter dafür damit raus entstanden ist.
Ja, also man darf nicht vergessen, an so ein Studios sitzen meistens, an so ein Games sitzen meistens mehrere Studios. Diese Ports sind ja nicht so einfach machbar. Und eins dieser Studios war Shiva Entertainment. Und Shiva Entertainment hat für mich schon so ein, weiß ich nicht, so ein Ja-Vibe. Weißt du, diese Lebensmittelmarke aus dem...
So, ja.
Ne? Also irgendwie, auch das Logo ist so dunkelblau und sieht irgendwie hingerotzt aus. Es tut mir leid, also schön sieht das nicht aus. Und dann kommen halt auch noch die Spiele, an denen man mitgearbeitet hat. Okay, Hogwarts Legacy gebe ich denen, dass sie das überhaupt zum Laufen mitbekommen haben, ist schon okay. Aber die haben halt auch Sachen gemacht wie Mortal Kombat 1. dieser Port, wie ich es mal nennen, auf der Nintendo Switch vom neuen Mortal Kombat Game war eine absolute Katastrophe. Und da frage ich mich natürlich, wo will Nintendo da ansetzen? Weil das ist ja meines Erachtens nach das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass Nintendo einfach mal so ein Studio kauft mit Fremdentwicklern, weil die ja sonst immer sehr viel Wert darauf legen, dass die Spiele im Grunde genommen auch sehr gut auf der Switch laufen, wenn die irgendwas porten oder wenn die irgendwie unterstützen bei den Ports.
Ja.
Und ich könnte davon ausgehen, also meine Vermutung ist, dass man die Leute einkauft, dass man die halt auch mal bei externen Entwicklern hinsetzt und sagt, hey, setzt euch mal bitte damit ran. Ihr habt jetzt von uns hier über ein halbes Jahr die Schulung bekommen für die neue Hardware. Und erklärt denen das mal, dass das nicht wieder so eine Katastrophe wird. Aber natürlich können die nicht überall einspringen und das würde sicherlich auch Geld kosten. Aber ja, also mein Gedanke ist da ganz eigenartig. Also wenn du dir jetzt so die Bilder von Mortal Kombat 1 mal wieder ins Gehirn rufst und dann dieses Logo von Shiva Entertainment, was sind so deine Gedanken dazu? Ich habe da irgendwie Kopfschmerzen, ehrlich gesagt.
Ich muss jetzt dazu gestehen, ich habe jetzt Mortal Kombat 1, das ist das, was wir mal im Podcast besprochen haben, ne? Mit diesen ganz gruseligen Gesichtern.
Ja, unter anderem.
Ja, okay. Ich weiß
immer
nicht so.
Stundenlange Ladezeiten.
Ja, ich weiß halt immer nicht, warum sowas. Also, warum muss man sowas denn porten? Und dann währenddessen merkt man dann halt auch, dass es dann halt so auch aussieht und so wird. Ist es dann wirklich so, dass die Leute auf der Switch alles kaufen und das eigentlich egal ist oder so? Ich verstehe immer nicht, warum man so minderwertige Ports, warum die dann tatsächlich in Arbeit gehen und die, wie du schon sagtest, die fressen dann ja auch bestimmt dann immer noch einiges an Ressourcen und so. Und ich verstehe manchmal immer nicht, warum dann so viel Mühe und Zeit dafür verwendet wird, so etwas Schlechtes am Ende rauszubringen, weißt du?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach daran liegt, wenn man das Projekt einmal angefangen hat und da jetzt ein paar Tausende oder Zehntausende Euro reingepackt hat, oder manchmal sind Ports sicherlich auch teurer, also ich könnte mir vorstellen, in Sachen Hogwarts Legacy, da wird es wesentlich teurer gewesen sein, das Ding überhaupt nativ auf der Switch zum Laufen zu bringen. Und das ist ja eher das positive Beispiel, da können wir ja gleich nochmal zu kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann sagen die, ey, wir haben jetzt so viel Geld da reingeschissen, und da muss es ja auch noch nachgepflegt werden. Das darf man immer nicht vergessen. Die Patches, die kosten ja auch alles Geld. Ich frage mich die ganze Zeit, ob CD Projekt Red mit Cyberpunk noch am Ende Geld verdient hat, nachdem die ja 3 Jahre lang kostenlose Updates rausgeballert haben.
Ja. Yeah.
Aber wenn wir jetzt so einen Fall wie Mortal Kombat 1 nehmen, könnte ich mir vorstellen, die sitzen dann irgendwann da in der im Krisenstab, sage ich mal, und sagen, ja, aber irgendwie, wir können das Geld jetzt nicht nur abschreiben, sondern wir müssen jetzt halt auch wir müssen das irgendwie wieder reinbringen. Und dann bringt man halt, man bringt es halt dann auf den Markt.
Ja, ja, klar.
Na, und du kannst es wahrscheinlich ganz oft gar nicht absehen. Mortal Kombat 1 war ja, ist glaube ich Unreal Engine 4, aber für ein Kampfspiel ist die Unreal Engine auch relativ ungewöhnlich, sage ich mal. Vielleicht hat man sich da einfach komplett verschätzt. Und dann ist man irgendwann in diese Bottlenecks der Nintendo Switch reingerannt.
Mhm. Ja klar, dann denkt man sich so, okay, da habe ich aber Game Dev Tycoon gesehen, ne? Wenn du halt da so viel Geld investiert hast und das Ding ist, ja, was machst du denn dann? Das Spiel wurde jetzt halt schon mit so und so vielen Ressourcen entwickelt, ja, verwirfst du es dann? Oder bringst du es halt wenigstens irgendwie raus? Aber ja.
Ja, dann kriegst du natürlich, dann rechnest du wahrscheinlich schon im Hintergrund mit der Pressestelle und sowas alles, dass, weil die wissen ja, wie das Spiel aussieht. Es ist ja nicht so, ja, dass man davor sitzt und sagt, boah, ja, das wird schon passen, weil das Spiel hatte ja noch ganz andere Probleme, nicht nur diese hässlichen Animationen, sondern Ladezeiten mitten in den Kämpfen. Das Laden von einem Kampf hat teilweise bis zu einer Minute gedauert. Und da merkst du dann halt, okay, Switch hin oder her, aber da haben andere Leute schon Besseres auf der Konsole zum Laufen gekriegt.
Ja.
Und die werden dann einfach nur sagen, okay, irgendwie müssen wir es rausbringen. Vielleicht gibt es auch Verträge mit den Cartridge-Herstellern, mit den Distributoren, mit den Händlern. Du weißt immer nicht, was dahinter liegt. Und vielleicht gibt es auch Investoren, die da schon was reingebuttert haben und die jetzt so zumindest einen Teil wieder zurückhaben wollen.
Ja, klar.
Es ist ja mittlerweile, Druck, ja. Ne, es ist ja mittlerweile so ein komplexes Geschäft. Man stellt sich das immer so einfach vor. Da sitzt ein Entwicklerteam, die bringen das raus, dann ist es scheiße, dann patchen die das. Ich glaube, da hängen mittlerweile so viele Sachen dran. Gerade bei so einer großen Marke wie Mortal Kombat.
Naja, und wenn dann das mit Aktien und Inhaber, Anteilhabern und Investoren und sowas, da steckst du gar nicht hinter. Vor allem, wer dann da auch tatsächlich die Entscheidung trifft und sowas, ne?
Richtig, genau. Und deswegen kommen halt so eine gruseligen Ports auf die Switch. Unverständlicher ist es denn sowas wie Europa, wo man dann versucht hat, irgendwie das Ding noch zu porten, aber da hängt ja dann meistens wirklich nur das eine Indie-Studio dahinter, die vielleicht irgendwo im Hintergrund einen Investor sitzen haben, das kann natürlich sein, aber ganz oft finanzieren die sich ja auch selbst. Und
ja, und ich meine, zur Not lässt man einfach auf der Nintendo-Präsentation den Steam-Trailer laufen.
Ja, aber du kannst halt das normale Game nicht zeigen. Also außer du schneidest, stell dir mal vor, du hast diese Switch-Version von Europa, bist stolz auf dein Spiel, was du erschaffen hast, auf leistungsfähigeren Systemen, wo du 6 Jahre dran gearbeitet hast. Und dann, okay, das ist vielleicht ein bisschen Nintendo-Verantwortung auch noch mit, aber dann musst du halt die 1/8-Version da auf der Nintendo-Präsentation zeigen.
Ja, ne? Musst du halt. Du bist immerhin auf der Nintendo-Show. Also sorry, aber das ist irreführender Betrug.
Ja.
Auf irgendeiner Show kein Ding. Also, ne, wenn sie auf einer Summer Games Fest oder irgendwas Show, alles egal, weil dann siehst du halt die bestmögliche Version und dann sagst du, auf welchen Plattformen es das gibt. Aber wenn du auf einer Nintendo Show für die Nintendo Switch, dann musst du auch die Version zeigen. Ansonsten ist es Betrug.
Ja, aber anscheinend, siehst du ja selbst, da hättest du wahrscheinlich einen elegant geschnittenen Trailer haben müssen. Oder vielleicht eine übertaktete Switch oder so, dass du dann bessere Aufnahmen davon machst. Aber ja, es ist False Advertising, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber offensichtlich lässt Nintendo das ja genauso durchgehen wie die Cartridges, wo 500 MB drauf sind und den restlichen 60 GB darfst du dir dann aus dem Internet laden.
Das weißt wird du? Eh alles durchgehen. Im Endeffekt kriegen eh nur wir hier uns auf in unserer Bubble und dem Rest der Welt ist es egal.
Wahrscheinlich. Ja, Hauptsache kannst du spielen. Und vor allem, ich merke es immer wieder, wie verzeihlich doch Kinder sind.
Ja.
Und das kriege ich jetzt immer erst so aktiv mit, weil ich dachte mir so, Mann, ey, die müssen doch alle schon irgendwie die krassesten 3D-Games gewöhnt sein und bla bla. Nee, du kannst ihn genauso gut so ein N-Banik, keine Ahnung, Handheld in der Hand drücken mit 10.000 ROMs und die gehen da durch. Die spielen dann, ne? Und die haben Bock
darauf. Das ist ein interessantes Thema, worüber wir eh irgendwann mal sprechen können, weil meiner Meinung nach geht der Anspruch zurück. Meiner Meinung nach werden wir irgendwann in naher Zukunft, ich meine, der Videospielmarkt ist ja sowieso, gibt es ja sowieso ein großes Thema schon, aber es wird sich zurückentwickeln, weil ich sehe das halt ganz, ganz hart, dass die wirklich durch Handy und Tablet, die Kinder lieben das, die Kinder feiern das, die Kinder haben so geringe Ansprüche an Videospiele heutzutage und ich glaube, es wird sich irgendwann merklich machen, dass einfach, dass die Leute, dass die Ansprüche so gering sind an Videospiele, dass das dann auch irgendwann dementsprechend dann die Leute, die Videospiele machen, dann auch irgendwann merken werden, dass da das Geld sitzt. Und das wird nur noch mehr werden. Also was die da teilweise für Games zocken, ne? Wie die aussehen, bei Serien teilweise teilweise auch, aber was die für Games auf dem Tablet, da dürfen sie bei uns halt zum Glück nicht, aber was die da für Games feiern oder mal in der Schule und sowas und das dann wirklich toll finden, wo ich mir denke, Alter, Kinder, das kann doch keiner spielen, ne? Das ist denen halt so egal und ich glaube, das wird irgendwann umschwanken, dass die Qualität der Videospiele sinken wird.
Naja, du brauchst ja halt nicht viel machen.
Nö.
Also siehe Paw Patrol. Ja. Also das, was ich hier gespielt habe, du brauchst nicht mehr so viel da reinsetzen, sage ich mal. Und weiß ich aber nicht, aber der Anspruch steigt ja trotzdem, wenn du älter wirst. Du kannst ja nicht immer nur davon ausgehen, mit was du aufgewachsen bist, sage ich mal, sondern ich glaube schon, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt hättest du schon mal Bock auf was.
Ja, die Frage ist, von welcher Wurzel heran sinkt der Anspruch? Also, wir sind halt mit Super Nintendo Games aufgewachsen oder NES. Das waren, klar, da war auch Schrott bei, aber da waren halt auch super viele sehr, sehr gute Spiele dabei. Und du musst halt wirklich gucken, mit was lässt du die Kinder aufwachsen? Weil wenn die halt wirklich ihre ganze Kindheit und Jugend mit diesen Schrottgames aufwachsen, dann ist halt auch das die unterste Wurzel ihres Anspruchs, weißt du? Schwer zu beschreiben, aber...
Ja, aber das ist, beweist ja nur, dass der Markt weiterleben wird und der günstigen Games und der Abzock-Games und sowas alles, ne? Also, und ganz ehrlich, jetzt, wenn wir es mal so aus Industrieseite sehen, wenn du damit richtig Kohle machen kannst, wenn es funktioniert, ich meine, es gibt auch jeden Tag, das darf man immer nicht vergessen, jeden Tag hunderte von Games, die wahrscheinlich nie gesichtet werden oder komplett untergehen. So, aber wenn du so ein Ding hast, was du für 3,50 Euro programmiert hast und das Ding ist ein Riesenerfolg, warum solltest du denn mehr machen?
Nein, natürlich nicht, aber das ist halt das Problem, dass es so krass funktioniert, ne? Wenn man sich halt so einen Schund anguckt wie Roblox und so, was die damit für Geld machen, das ist krass, was für Schrottgames die da teilweise in den Händen halten.
Ja, das ist halt, aber ja, warum sollten die auch mehr machen? Also das ist ja...
Klar, don't hate the player, hate the game, aber trotzdem finde ich, ist da der Anspruch teilweise echt hardcore niedrig bei Kindern.
Ja, das ist halt auch so. Also ich sag's mal so, ich krieg's ganz oft hier mit das ist gut auch, dass sie es jetzt registriert, aber wir haben ja auch eine 14-jährige Teenagerin hier und die hat jetzt so für sich selbst gesagt, ey, wenn du mir nicht sagst, ich soll davon wegkommen, von diesem TikTok-Kram und so, ne? Dann sitze ich den ganzen Tag davor. So. Und so ist es bei Kindern, weil es ist einfachste Unterhaltung. Und da reicht es ja schon manchmal ein paar, ein paar bunte Bilder zu haben. Und das lässt sich aber auch gut auf Erwachsene übertragen, weil einfache Spielprinzipien funktionieren ja immer noch. Siehe, die Match-3-Games, dann sowas wie Angry Birds oder so, Riesenerfolge.
Ja.
Die haben zwar noch ein bisschen mehr Anspruch als diese Werbe-iPad-Dinger, aber ja, es ist halt...
Pokémon Legend Arceus war erfolgreich. Mit was bitte? Aber es war simpel, es war einfach, das haben auch Erwachsene noch gefeiert, das Spiel.
Ja. Ja, gut, aber dann da ist vielleicht auch der Anspruch einfach ein anderer, ne? Also da, die sagen dann einfach, ja gut, ich mag es, da ein bisschen rein zu grinden und das war's. So. Und das konntest du ja nun in Arceus sehr gut. Und ja, also ich glaube, ich habe es auch mittlerweile aufgegeben, mich darüber aufzuregen, weil, ganz ehrlich, wenn du dein Geld da rein investieren willst, und auch Sony geht ja jetzt auf die Schiene, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Die machen jetzt ein eigenes Studio für Mobile Games. Und das ist natürlich schon für uns, die Singleplayer-Spiele von Sony lieben und natürlich auch die Singleplayer-Spiele von anderen Herstellern, ist aber Sony schon ein harter Einschnitt. Also da wird das noch eine spannende Sache werden, auf jeden Fall. Weil die neuen Chefs von Sony haben jetzt sofort gesagt, gut, wir machen jetzt das Studio für Mobile Games, für Free-to-Play Mobile Games explizit. Das heißt, man versucht hier auch jetzt mit den neueren Sony-Marken wahrscheinlich da was einzureißen, so wie es Nintendo halt vorgemacht hat. Von Nintendo hat man jetzt aber von Mobile schon ewig nichts mehr gehört irgendwie.
Ja.
Gibt zwar noch die laufenden Spiele wie Fire Emblem und so, aber nichts Neues mehr, oder?
Keine Ahnung, blende ich aber auch aus, wenn. Aber ich glaube nicht, nein. Die machen halt noch ein bisschen was für die Switch, konzentrieren sich auch auf die neue Nintendo Switch 2. Und das ist ja auch gut so, denn die Konsole ist ja immer noch übelst erfolgreich, ne?
Ja, hat so jetzt, erfolgreich.
Ja, jetzt hat sie jetzt nicht gerade den Nintendo DS in Japan in Verkäufen überholt?
Und zwar ganz knapp nur, aber ja, sie hat es. Und das zeigt, wie mächtig diese Konsole ist, weil gerade in Japan, das Handheld-Spielerland Nummer 1, ist Nintendo die erfolgreichste Konsole, ist Nintendo, ja. Wie der Oma. Hol mal dein Nintendo.
Ja, genau.
Ist die Nintendo Switch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Und das haben viele am Anfang dieser Generation nicht geglaubt. Was ich nie so richtig nachvollziehen konnte, weil ich habe gesagt, erstens, die Nintendo Switch ist die einzige Konsole, die Nintendo bringt. Also es gibt keine hausinterne eigene Konkurrenz.
Ja, das darf man immer nicht vergessen. Der DS hatte die Wii parallel daneben.
Genau. Ja. Aber rein von den Verkaufszahlen ist die Nintendo Switch auf Platz 1.
Ich weiß auch nicht, wo die Skepsis herkam am Anfang. Ich habe auch direkt gesagt, das Ding ist der Hammer, das Ding wird abgehen wie Schmitz.
Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber es gab ja auch teilweise Leute, nicht nur Fans, sondern halt auch Journalisten, die gesagt haben, das wird sich nie durchsetzen.
Ja.
Wo ich dann so denke, hä? Also rein so mal die letzten paar Monate betrachtet. Wenn man das alleine nimmt, dass man, oder die letzten Jahre davor, vor der Switch, dass es Handhelds gibt, die sich millionenfach verkauft haben, weil die Leute einfach Bock darauf haben, unterwegs zu zocken, weil sie sonst keine Zeit dafür haben. Und dann halt die Spiele mitnehmen zu können, die du zu Hause auch spielen würdest, so dass du keine zwei Varianten mehr hast, weil du sowieso keine Zeit mehr hast für zwei Varianten. Da bin ich dann immer so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, wie man auf die Schätzung kommen kann. Ich will mich da jetzt absolut nicht hervorheben. Ich hätte auch genauso gut schief liegen können. Vielleicht hätten die anderen auch recht gehabt.
Klar, war ja auch super neu und sowas, ne? Also hätte alles passieren können, aber.
Ne? Aber ich bin da immer so ein bisschen ratlos. Ich habe gesagt, da hat doch Nintendo genau eine Kerbe getroffen, die wir damals alle gebraucht haben. Ich meine, das war 3 Jahre vor Corona und ja, jetzt sind wir mittlerweile wieder so bei dem Alltagsstress, aber ich habe den Eindruck, der Alltagsstress hat 2017 so seinen Peak. Weißt du, du warst nur noch unterwegs, du warst nur noch beschäftigt, du bist kaum noch zum Zocken gekommen und sich mal zu Hause, jeder, den ich kannte, der sich zu Hause hingesetzt hat oder zu Hause war denn und hat gesagt, ich habe keine Zeit, abends zu zocken. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist doch die perfekte Variante für alle Leute, die mit der Bahn fahren oder sonst was, zur Arbeit, pendeln. Also die Einschätzung habe ich damals einfach nicht verstanden. Wie gesagt, ich hätte genauso gut schief liegen können, aber ich habe gesagt, das ist das Beste, was sie hätten machen können. So, Nintendo kann sich mehr auf einen Geschäftszweig konzentrieren. Klar, man hat dann nur noch wenig Absicherung, aber da kommen ja jetzt langsam die Filme und Entertainment und Merchandise-Sachen mehr hervor. Das, was wir ja vor ein paar Jahren von Nintendo noch absolut vermisst haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Nintendo jetzt nicht große Scheiße baut und ich hoffe einfach mal, dass dann auch endlich mal die Preissenkung für die Switch 1 kommt.
Ja.
Dass sie quasi als Einsteigerkonsole übrig bleibt, sozusagen. Und dann gibt es vielleicht nur noch die OLED und am Ende vielleicht noch die Lite oder so.
Mhm.
Dann würde ich sagen, kann das schon noch was werden mit der PlayStation 2.
Ja, das ist eigentlich krass, wenn man überlegt, da gab es halt noch keinen Preisdrop, ne? Die Konsole hat sich, die kämpft jetzt gerade gegen die PS2 an mit deutlich teurerem Preis und noch keinem einzigen Preisdrop.
Das ist so krass. Also wenn die nochmal günstiger wird und dann sind ja auch viele Gelegenheitskäufer dabei, die dann halt beim Mediamarkt oder so wie wir damals, sind im Mediamarkt gegangen, oh, guck mal, die gibt es ja gerade für so und so viel. Oder die ist ja, dann nehme ich die jetzt mit. Ne? So Spontankäufer, sage ich mal. Weil ich sag mal, so den Preispoint von 200 Euro oder so, ich glaube, der könnte viele Leute nochmal überzeugen. Können wir vorstellen, die Switch OLED 249, die V2 199 und die Lite vielleicht für 99 Euro oder so. Und dann würde das nochmal die letzten Verkaufszahlen geben. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese 142 Millionen sind ja von Ende März gewesen und die Zahlen werden ja immer erst Ende April ausgegeben. Das heißt, auch die Ankündigung, dass offiziell über die Switch 2 gesprochen wurde mit der Ankündigung, da ist auch nochmal ein Monat vergangen. Und wenn wir jetzt mal von den Verkaufszahlen ausgehen, die Nintendo so anstrebt für 2024, 2025, dann 13,5 Millionen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass auf die 142 Millionen nochmal 1,5 Millionen raufgekommen sind. Dann sind wir bei knapp 143, 144 Millionen. Und dann ist man gar nicht mehr so weit weg von den 100. Die Zahlen unterscheiden sich auch alle. Also, aber gehen wir mal jetzt davon aus, die 158 Millionen ist ein guter Mittelwert. Dann sind das halt nur noch 14 Millionen Konsolen. Okay, eine Lebensspanne der Wii U, aber trotzdem eine Wahnsinnszahl.
Ja, wie gesagt, und wenn dann die neue da ist, ein Preisdrop, könnte halt da echt nochmal was ballern, ne?
Ja, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so kommen wird. Vielleicht wird sie gleich auf sein, aber dann hat Nintendo halt, wie du gerade schon gesagt hast, über 10, wie komme ich jetzt auf 10 Jahre? Nee, so weit ist es noch nicht. Aber über 7 Jahre die Switch fast durchgehend zum Vollpreis verkauft, außer die Händler hatten mal eine Aktion oder so.
Ja, die war halt echt immer einfach teuer.
Richtig, und selbst dann.
PS2 gab es damals auf jeden Fall irgendwann deutlich günstiger nach ein paar Jahren.
Ja, die Slim wurde am Ende für 99 Euro verkauft.
Ja.
Das weiß ich noch. So,
das darf man halt bei sowas halt auch nicht vergessen. Ne? Das ist ähnlich wie, wenn einige Leute sagen, ja, guck mal hier, Minecraft ist ja das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Und ich so, ja, das hat sich halt aber auch eine Zeit lang für 1 oder 10 Euro verkauft. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Dass das dann jetzt in Relation zu einem GTA zu setzen oder zu anderen Dingern, die sich halt am Anfang für 70, dann irgendwann für 60, 50 Euro verkauft haben, das ist dann halt auch immer so eine Sache. Ne?
Richtig. Und ich... Also,
ich will jetzt Minecraft nichts absprechen, bevor die Leute ausrasten. Minecraft ist fantastisch und ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, aber die Verkaufszahlen muss man auch ein bisschen in Relation zum Preis setzen.
Richtig. Und das hat Nintendo echt gut geschafft. Und dann musst du ja auch noch die Softwareverkäufe sehen, die ja auch, also es gibt natürlich jetzt auch ab und zu von Nintendo mal Spiele, die im Angebot sind, wie zum Beispiel Metroid Prime Remastered, 25 Euro. Paper Mario Origami King war eine ganze Weile mal im Angebot, auch für 25 Euro. Also es gibt sie schon. Es ist nicht mehr so die einsame Festung. Aber ich sag mal, die ganz großen Dinger, Mario Kart 8 Deluxe, erzählen einem anderen Hersteller, du kannst dein Spiel von dem Anfang der Konsolengeneration bis zum Ende der Konsolengeneration fast immer zum Vollpreis verkaufen.
Ja.
Und wenn es mal im Angebot ist, dann durch Nintendo für 39,99.
Ja.
Da träumen andere davon.
Mal Kart 8 ist Wahnsinn, ey.
Da kann ich andere Spiele für 5 Euro kaufen.
Ja.
In der Zeit. Und dann ist es natürlich auch diese Zeitlosigkeit. Also Nintendo macht ja auch eine ganze Menge, dass die Spiele auch zeitlos wirken. Mario Kart 8 Deluxe sah damals fantastisch aus, sieht heute noch fantastisch aus. Und das liegt auch ein bisschen daran, das ist ein Thema, was wir am Anfang des Podcasts hatten, dass das Spiel in 1080p und 60 Frames läuft.
Ja.
So, du hast immer noch ein gestochen scharfes Bild und du hast 60 Frames. Easy. Dann haben sie noch ein bisschen nachgefüttert mit den Strecken, die auch von anderen Entwicklern kamen halt. Aber das Ding lebt immer noch. Wahnsinn. Ja. Was soll man sagen?
Handhelds sind erfolgreich, ne?
Richtig. Und du hast es aber heute noch, ne? Tim macht es heute mit den Überleitungen. Und genau deswegen versuchen es wahrscheinlich auch Sony und auch Xbox wieder. Oder was heißt wieder? Xbox das erste Mal und Sony versucht es wieder mit einem Handheld.
Stimmt, ne? Xbox ist das erste Mal, ja, stimmt.
Ne? Fangen wir erstmal mit dem, ich sag mal in ganz großen Anführungszeichen, kleineren Übel an. Der Xbox Handheld ist eigentlich ein Selbstläufer. Und das liegt vor allem daran, dass im Grunde genommen die ganzen Dinger von Asus, von Lenovo, Aya Neo und so weiter, die setzen alle auf eine ziemlich identische Hardware, die von der Technologie auch sehr ähnlich mit der Xbox und der PlayStation 5 ist. Das heißt, theoretisch, ich würde noch nicht mal davon ausgehen, dass Microsoft nur selbstständig ein Xbox-Handheld rausbringt, sondern wahrscheinlich in Kooperation mit irgendeinem anderen Hersteller, die auch schon Zugriff auf diese Hardware haben und so weiter und so fort. Und dann einfach mal einen Xbox-kompatiblen Handheld macht. Und es wäre ja auch nur der nächste logische Schritt, weil Microsoft verabschiedet sich ja immer weiter vom Markt. Leider, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das noch extrem lange durchziehen, vielleicht noch die nächste Xbox noch mal gucken. Kriegt man irgendwie die Marke noch in den Markt? Und wenn nicht, dann ist wahrscheinlich auch vorbei. Und deswegen will man ja einfach, wie man es ja schon ganz oft betont hat, die Xbox-Marke auf so viele Geräte wie möglich bringen. Und ich denke mal, das werden die dann auch schaffen mit dem Ganzen. Weil, seien wir ehrlich, es gibt mehr PC-User für den Game Pass als Xbox-User. Ja. Und das liegt vor allem daran, dass die Xbox sich im Verhältnis 1:5 verkauft zur PlayStation 5.
Ja.
Und so wäre es natürlich der nächste Punkt. Würdest du dir so ein Xbox-Handheld mit Game Pass holen?
Nee. Also wahrscheinlich, weil er zu teuer werden wird. Für etwas, wofür ich dann halt keinen Mehrwert drin sehe, weil ich brauche den Game Pass tatsächlich nicht. Das liegt aber auch daran, ich habe eine Switch, ich habe mein Nintendo Online-Programm, ich habe jede Menge Interesse an Retro-Spielen, ich habe quasi einen unendlichen Fundus an Spielen, die ich probieren kann, durch Emulatoren. Und ich habe eine PlayStation mit PlayStation Plus extra Premium. Und da sind halt auch jede Menge Spiele drin. Und ich habe super viele Spiele in meiner Sammlung, die ich noch nicht getestet habe. Das heißt, ich habe null Bedarf nach einer großen Spielebibliothek. Ich habe auf Steam auch noch viele Spiele. Ich habe null Bedarf an einer Spielebibliothek mit Spielen zum Testen. Und die Xbox-eigenen Spiele interessieren mich halt nicht, weil das halt einfach nicht mein Geschmack ist. Deshalb habe ich kein Interesse an Xbox. Von daher ist der dann einfach nicht für mich. Außer er kostet halt super wenig und man bekommt den mal auf so ein Testbasis oder sowas, dann kann man sich den angucken, aber das Interesse ist bei mir gering.
Ja.
Bei dir?
Es ist, ja, ich nehme den Game Pass sehr gerne mal an. Das Ding ist, ich benutze ihn nicht so häufig, dass es sich kostentechnisch lohnt.
So, der Game Pass ist super, ne? Versteht mich nicht falsch. Der Game Pass ist super. Ich habe nur keinen Bedarf danach.
Ja, und es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, um ganz ehrlich zu sein. Es fühlt sich falsch an. Zum Beispiel dieses Hellblade, was jetzt jahrelang in der Entwicklung war und ewig verschoben wurde und was jetzt echt gut läuft, ne? Die haben jetzt echt richtig auch von der Performance her und so, das ist echt ein krasses Spiel. Und es fühlt sich komplett falsch an, auch wenn es blöd klingt, das einfach so runterzuladen für die paar Euro im Monat da. Aber das Krasse ist, wenn du es wieder gegenrechnest, Hellblade kostet 50 Euro. Und das Krasse ist, wenn du es dagegen rechnest, dann bist du so an dem Punkt, wo du denkst, okay, theoretisch hast du jetzt für einen AAA-Titel 4 Monate Game Pass wieder reingeholt.
Mhm.
So. Und es ist immer noch ein komisches Gefühl. Und das Ding ist, der Game Pass wächst ja auch nicht. Und Nintendo. Und Microsoft muss halt noch mehr Sachen einfach in den Markt drücken, damit mehr Leute einfach darauf Zugriff haben. Jetzt stellt man sich mal vor, das Ding kommt, Xbox Handheld, lass es einen reduzierten Preis haben von, ich würde mal sagen, für so eine Performance, die wir da erwarten können, 499 Euro. Und da ist der Game Pass gleich für ein Jahr dabei. Und du kannst sie überall spielen. Ich glaube, das müsste man machen. Und ich denke, da ist der Handheld genau das Richtige, was man dafür braucht. Dasselbe geht übrigens auch für Sony. Können wir gleich im selben Thema behandeln. Auch Sony soll wohl an einem Handheld planen. Angeblich laut Leaks, wenn das Leaks sind, Gerüchten, keine Ahnung, ganz weit weg. Aber das will ich jetzt nur ergänzend hier zu bringen. Für PlayStation 4 Spiele. Wo ich dann so denke, hä? Also du sollst PlayStation 4 Spiele spielen können und wahrscheinlich die PC-Ports der aktuellen Spiele, wie zum Beispiel Horizon oder Ghost of Tsushima, Spider-Man, bla bla bla, die du ja dann dementsprechend einfach skalieren kannst. Aber das wäre mir dann schon wieder zu restriktiv. Also wenn, dann müsste Sony im Grunde genommen auch eine Kompatibilität zu PlayStation 5 Games schaffen und ist ähnlich, und das wäre der Twist der ganzen Sache, und ist ähnlich denn wie Nintendo machen, bei jedem Spiel halt zwei Grafikmodi mit einarbeiten.
Ja.
Das heißt, einmal für Handheld und einmal für die stationären Konsolen.
PlayStation 4 Spiele?
Ja.
Wie soll das denn, das heißt, wenn du ein PS4 Spiel da hast, dann wird's bei, dann, ja, wie kommst du es denn dann auf den Handheld? Dann musst du es im Play, also durch die Disk völlig freischalten und kannst es dann runterladen auf dem Handheld oder was? Oder
ja, ich denke mal nicht, dass man da noch von physischen Medien ausgeht, Tim.
Ja, aber das ist dann ja der Scheiß. Dann sollst du sie alle neu kaufen oder was? Das heißt, ich habe hier meine 100 PlayStation 4 Spiele und die kann ich auf dem Handheld aber nicht zocken, sondern soll sie neu kaufen oder was?
Tja, das kann ich dir leider nicht sagen, wie das dann funktioniert, ob Sony dann irgendwie ein Registrierungssystem hat oder so. Aber dadurch, dass die Datenträger ja alle gleich sind und keine eindeutige Signatur haben, vielleicht gibt es dann Programme einfach, wo du nachweisen kannst, dass es dann auch dein Spiel ist oder was weiß ich. Gab es ja alles schon mal irgendwie.
Mhm.
Aber das ist natürlich noch so ein Punkt, den habe ich noch gar nicht beachtet, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, ihr bekommt dann hier eure Gelegenheit, euch die Digitalversion nochmal runterzuladen für einen Aufpreis oder was weiß ich, für einen geringen Summe, oder man bietet generell PlayStation 4 Spiele im Zuge des Handhelds gleich günstig an, weil die sind ja eh schon ein paar Jahre alt. Aber wir kennen die Industrie, so wird es nicht sein.
Komisches Modell irgendwie.
Ja, also wenn
da
es
hole
so
ich
kommt,
mir lieber das andere Ding da, diesen PlayStation 5 Controller, wo ich dann einfach, dass ich einfach das PlayStation 5 Spiel dann einfach im Bett spielen, weiterspielen kann, weißt du?
Das Portal war aber auch nur so ein kurzer Hype, oder?
Ja, irgendwie höre ich davon super wenig und ich habe es eigentlich nur deshalb noch nicht, weil ich das Geld noch nicht hatte, aber eigentlich hätte ich das Ding gerne. Aber ich höre davon tatsächlich auch nichts. Aber ich finde die Idee zum Beispiel, finde ich geil und finde ich nice und ich hätte das Teil gerne. Aber dann kann ich ja einfach alle Spiele, die ich bereits besitze, im Handheld weiterspielen. So, aber ich hole mir doch jetzt keinen neuen Handheld, nur damit ich halt die PlayStation 4 Spiele nochmal kaufen darf.
Ja, das komisch. Ist halt irgendwie, wie gesagt, es wirkt ein bisschen komisch. Ich habe auch in der News gesagt, das wirkt irgendwie ein bisschen unausgegoren. Könnte mir aber vorstellen, dass es sich auch eher, dass die PC-Ports für Sony auch noch wichtiger werden. Und dass du denn sowieso irgendwie, die kriegst du ja sowieso meistens nur per Steam oder so. Und die sind ja dann sowieso digital vorhanden.
Ich finde das interessant, dass jetzt beide, ausgerechnet da, wo Nintendo einfach komplett abgesteckt hat, da jetzt einen Konkurrent auf den Markt bringen. Also, dass sie jetzt einen neuen Handheld entwickeln, weil sie haben, entweder haben sie zwei Optionen. Sie brauchen einen Handheld, gerade zur Konkurrenz zu Switch irgendwie, weil das Steam Deck ist ja auch noch da, ne? Das heißt, sie brauchen dann eine Spielebibliothek, die du nutzen kannst. Weil wenn sie eine neue Konsole, einen neuen Handheld rausbringen, ohne dass da bereits Spiele für existieren, dann verkaufen sie das Ding nicht. So, also der eine macht das mit einem Game Pass und der andere wissen wir noch nicht so genau. Aber da muss da irgendwie eine Lösung her. Und ich finde das halt furchtbar interessant, dass die da anscheinend sich Mühe und Kosten und sowas nehmen und sehr viel, weil so ein Handheld ist ja nicht einfach über Nacht entwickelt, um auf einen Markt zu gehen, der ja irgendwie gefühlt komplett von Nintendo gedeckelt ist.
Ja, also ich sag mal so, solange du die Kompatibilität beibehältst, ist es, denke ich, auch nochmal ein etwas anderer Markt. Es wird einfach ein Alternativgerät sein.
Ja, genau, wenn du das dann schaffst, wenn du es irgendwie hinbekommst durch irgendeine Registrierung oder so, dass du halt dann einfach die Spiele, die du hast, auf dem Handheld spielen kannst, dann sehe ich's. Dann sehe ich's.
Ja, das ist halt, ja, da bin ich auch gespannt, ob man da irgendwie in irgendeiner Weise ein Registrierungsprogramm hat oder sonst was.
Mhm.
Ich kann es dir auch nicht genau sagen, wie das am Ende ablaufen wird.
Du bist doch ein News-Tier-YouTuber. Ich will alle Infos.
Das ist ja reine Schätzung jetzt, Tim. Das ist ein Unterschied. Ja, also du stellst da interessante Fragen, die ich so noch gar nicht bedacht habe, ehrlich gesagt. Das mit den physischen Games. Weil bei mir, also nicht, dass ich jetzt physische Games schon abgeschrieben hätte oder so, aber wir sehen ja den Trend, wo es hingeht. So. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Leute doppelt bezahlen. Also selbst ich habe ja doppelte Spiele hier, ne?
Ja, mal, wenn man mal eine Version spielen will. Aber hier reden wir jetzt davon, dass man sich einen kompletten Handheld füttern muss. Und da dann alle Spiele, irgendwie, auf die man Bock hat, dann immer alle nochmal doppelt zu kaufen, ich glaube, das machen die Leute auch nicht. Also,
alle machst du ja sowieso dumm. Nicht. Also alle machst du ja sowieso nicht. Also von der Vorstellung muss man ja auch irgendwie weg. Alle Spiele...
Nein, nicht alle, aber alle die du dann da zocken willst auf dem Handheld. Wenn du sagst, du hast Bock auf Horizon, dann zahlst du, dann kaufst du nochmal Horizon oder was. Sondern hast du das durch, dann hast du nochmal Bock auf The Last of Us. Und dann kaufst du nochmal The Last of Us, obwohl du es schon da hast.
Ja, da kannst du ja dann vielleicht schon die PC-Version nehmen. The Last of Us Part 2 soll ja angeblich auch schon in der Remaster-Fassung in Arbeit sein. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das explizit für den Steam-Release macht, sozusagen, und dann gleichzeitig das aufarbeitet für dann halt auch den Handheld. Mhm. Dass es mehr auf diese PC-Version zugeht, weißt du? Und dass Sony immer sich breiter aufstellt. Weil vielleicht Microsoft auch gar nicht so, auch wenn sie nicht mit ihrer Strategie so gut durchkommen, gefühlt gerade, aber dass sie ja einfach da nicht den Markt verpassen wollen, wenn der PC halt wieder wichtiger ist. Ne?
Ja.
Aber ich habe auch, also ich bin da auch ein bisschen ratlos, weil das Problem, was ich hinter den ganzen Sachen sehe, ist die Menge, die wir auf dem Markt haben. Weil irgendwer fällt immer hinter, wie nennt man das? Hinter?
Geht unter.
Hinter, zurück. Irgendwer fällt immer zurück. Hinter. das ist, denke ich mal, ich weiß nicht, ob das so ein guter Zug wäre, von Sony da auch ein Handheld rauszubringen. Beim Game Pass kann ich es mir gut vorstellen, auch wenn er momentan nicht so gut läuft, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach eine gute Alternative ist zur normalen Xbox, weil auch wir langsam an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen müssen, ja, die Grafik ist jetzt halt auch nicht mehr so wichtig. Ne? Das darf man auch immer bei den ganzen Sachen nicht vergessen, weil ich habe so den Eindruck, viele Leute, die sagen auch, wie du zum Beispiel, die sagen auch, hey, ein bisschen flüssiger darf es laufen, aber der Rest ist mir egal. So, Hauptsache der Stil passt oder was weiß ich. Und das könnte ich mir vorstellen, dass Sony da irgendwie ins Hintertreffen gerät, weil man dann vielleicht auch seinen eigenen Punkt aufgeben würde mit dieser High-End-Grafik, die Naughty Dog oder sonst was liefert, weil davon siehst du halt nicht mehr sehr viel auf dem Handheld.
Ja, ja.
Und ja, weiß ich noch nicht. Die PlayStation ist halt so eine Apple-Marke, finde ich. Wenn eine neue PlayStation kommt, dann hast du auch diesen Punkt, willst du haben, weil es ist eine neue PlayStation. Das ist wie ein neues iPhone oder so.
So viele Leute kaufen sich einfach die neue PlayStation, ihr FIFA, zocken dann ein Jahr nicht drauf, aber haben die neue PlayStation.
Ja. Ja. Genau, das meine ich. Und ob man das so aufweichen sollte an Sony Stelle, weiß ich nicht. Bin ich, aber hey, ich bin sowieso nicht, also Sony hat jetzt hier wieder so ein Firmenmeeting abgehalten letzte Nacht und da haben die gesagt, so stellt sich Sony sich in 10 Jahren vor und da siehst du halt einen PlayStation-Glas-Controller irgendwie, der auch keine Knöpfe mehr hat und der vor sich so ein Hologramm-Display hat. Mhm. Natürlich alles animiert und so weiter und so fort, aber die PlayStation scheint auf jeden Fall immer noch einen wichtigen Punkt bei Sony zu spielen, auch für die nächsten 10 Jahre, auch wenn sich die PlayStation 5 jetzt anscheinend nicht nach dem Wünschen verkauft, was ich immer noch nicht ganz verstehe, weil sie ist genauso erfolgreich wie eine PlayStation 4, aber man muss ja immer mehr liefern. Und ja, damit versucht man jetzt wahrscheinlich einfach neue Marktfelder wieder, die vielleicht von der Switch eingenommen wurden, ne? Ja. Kann natürlich auch sein. Die versucht man jetzt vielleicht wieder zu erschließen.
Hm. Ja, mal gucken, ne? Werden wir dann mal sehen, wenn man dann irgendwann mehr weiß. Aber es ist halt spannend, dass jetzt beide einen rausbringen und dann schon wieder konkurrieren.
Ja, aber ich glaube, Also jetzt mal, um mal dieses Thema jetzt hier zu Ende zu bringen, weil wie gesagt, heute haben wir nicht allzu viele Themen, aber was denkst du, wird Xbox in 10 Jahren, also wenn wir jetzt mal 10 Jahre im Voraus gucken, wird Xbox da noch eine Nummer spielen?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ich weiß, deswegen stelle ich sie.
Ich glaube ja. Also halt ist die Frage, wie krass die ihr Durchhaltevermögen haben. Also ich glaube, sie würden es schaffen, weiterhin noch irgendwie relevant zu bleiben, aber vielleicht nicht so in der Präsenz und mit den Investitionen, die sie halt jetzt gerade so tätigen, weil sie es einfach, sie werden es halt schwer haben, auf lange Sicht ihr Stellungsmerkmal irgendwie zu behalten, weil sie es einfach nicht hinbekommen, große, wichtige IPs zu schaffen, die sie halt für sich selber auszeichnen. Also wenige, ne? Ich will jetzt Halo nicht schlecht reden oder sowas, aber da gibt es halt zu wenig von, was die Leute dann halt abholt oder an Microsoft bindet. Und sie haben ja aber auch eine gewisse Fanbase, die anderen ja aber auch nicht von Xbox wegbekommen. So, weil wenn man die Xbox-Spiele mag und den Game Pass mag, dann gibt es ja wiederum auch keinen Grund für die Leute, nicht die nächste Xbox zu holen, weißt du? Das heißt, sie haben vielleicht diesen Marktanteil von, sagen wir mal, 15%. Aber diese 15%, die holt ja auch gerade kein anderer da weg. Und wenn sie mit diesen 15% weiter glücklich sind und arbeiten können mit ihren Mitteln, dann werden sie auch weiterhin da bleiben. Weil sie machen ja solide Konsolen. Sie machen solide Controller und da kommen ja auch gute Spiele. Und der Game Pass und allem, es hat ja eine gute Spielebibliothek. Nur hat meiner Meinung nach halt Sony viel, viel mehr eigene IPs. Nintendo macht sowieso das eigene Ding. Und Sony hat das viel höhere Standing, was die Konsole angeht. Aber gleichermaßen ist die Xbox-Fanbase da und sieht auch keinen Grund wegzugehen.
Weiß ich nicht, ob nicht viele schon zur PlayStation gewechselt haben. Ich meine, die Verkaufszahlen 1:5 sprechen ja schon davon. Und ich weiß nicht, ob man da auf Dauer so happy sein könnte damit.
Das ist halt das ist ja das, was ich meine. Das ist halt die Frage. Sind sie happy mit diesem etwas geringeren Marktanteil, den sie haben? Oder sagen sie, das bringt nichts mehr, wir stampfen ein? Aber also, dass sie den Marktanteil erhöhen und eine große Rolle spielen, das sehe ich nicht. Aber es könnte sein, dass die halt da mit ihrem Marktanteil halt irgendwie happy werden und in dem dann halt auch arbeiten können. Aber ich sehe sie da jetzt nicht, das, was sie ankündigen, den großen Angriff und dass wir irgendwann Verhältnisse haben wie Xbox 360, PlayStation 3, das sehe ich aktuell nicht.
Nee, Xbox 360 und PlayStation 3 war auch meines Erachtens nach die große Ausnahme, weil Microsoft. Und damit möchte ich nicht die Xbox-Marke jetzt zu sehr schlecht reden, aber seien wir ehrlich, die hatten auch viel Glück. Die PlayStation 3 hat sich immer wieder verspätet. Die Xbox kam als erste bezahlbare Variante mit High-End-Grafik, die zu einer Zeit kam, wo PCs noch lange nicht so weit waren. Wobei PCs haben gerade so aufgeschlossen, siehe Oblivion oder so. Das kam ja dann auch für die Xbox 360 und da hat jeder noch geguckt, Alter, das läuft jetzt auch auf einer Konsole, genau so war das. Und das ist einfach ein Glücksfall gewesen. Das Ding ist einfach, wenn ich jetzt sagen würde, wird es die Marke Xbox in 10 Jahren noch geben, würde ich sagen, ja, wird es noch, aber nicht so, wie wir sie heute kennen. Die werden jetzt nochmal das gleiche probieren wie mit der Xbox 360. Die werden 2026 spätestens nochmal eine High-End-Konsole rausbringen, also wahrscheinlich 2 Jahre vor der PlayStation 6. Und nochmal ihr Glück probieren und das war's dann. Weil ich sehe momentan nicht den Markt für Xbox. Ich sehe momentan nicht den Markt für die Konsolen. Microsoft bringt alles gleichzeitig für den PC raus. Das ist, kannst du halten von was willst, aber der PC hat sich halt auch wieder durchgesetzt, gibt es in den verschiedensten Preisklassen. Wir sind mittlerweile auch wieder an dem Punkt, wo auch günstigere PCs wieder mehr Leistung haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Hardware-Kanal, ich arbeite da ja mit so einem PC-Online-Versand zusammen, da haben wir jetzt einen 999-Euro-Rechner. Und damit könntest du theoretisch alle Xbox-Spiele auch locker spielen.
Ja.
So. Und natürlich hätte es noch die Vorzüge der des PCs. Also das heißt Word, Internet, bla, alles, was man mit dem PC halt so macht.
Ja.
Und könntest den auch noch später aufrüsten und.
Ja, das stimmt schon. Man kann wesentlich schneller und einfacher eigentlich so gut wie alle spielen. Das war eine Zeit lang nicht so, ja.
Ne? Und das ist, ich weiß nicht. Also wie gesagt, du brauchst entweder so ein Standing wie PlayStation, so wie Apple mit dem iPhone. Oder aber du brauchst, ja, keine Ahnung, irgendein erfolgreiches Konzept. Und das sehe ich, ganz ehrlich, mit einer stinknormalen Konsole wie der Xbox. Was die PlayStation halt nun mal auch ist, aber die hat halt den Vorteil dieses Apple-Dingens.
Ja.
Aber mit einer stinknormalen Konsole, die dann auch noch keine großartige Reputation hat, alle Spiele erscheinen auch für den PC, mittlerweile auch für die PlayStation. Ich sehe das nicht mehr. In 10 Jahren werden wir keine neue Xbox-Hardware mehr haben.
Vielleicht machen sie dann halt nur noch Publisher.
Siehe Sega.
Ja. Ne? Ja. Na, mal gucken. Mal gucken.
Und vielleicht kommt dann der nächste. Keine Ahnung, wer es auch immer sein wird.
Glaubst du, Nintendo wird es in 10 Jahren noch geben?
100%ig.
Ich auch. Wollte nur gefragt haben.
Also, das wäre. Also, selbst wenn die Switch 2 jetzt eiskalt abfacken würde,
ja,
was ich nicht glaube, würde Nintendo denn in der nächsten Generation. Also, wenn sie jetzt so 2-3 Generationen hintereinander bringen und keiner mehr Bock auf Nintendo hat, okay, aber auch die haben einen Vorteil gegenüber Xbox, und zwar die Spiele.
Ja.
So. Und wenn sie selbst Mario Kart 8 auf einer Wii U 8 Millionen Mal verkauft.
Ja, auf der Wii U.
Ne, also.
War auch nur eine kleine Spaßfrage, ja.
Ja.
Nintendo ist also der Dino, der überlebt sie noch alle.
Ich glaube auch. Und Nintendo hat jetzt seit der Wii, das sage ich immer wieder in den Videos, seit der Wii haben die alles richtig gemacht. Klar, die Wii U war ein Downgrade in Sachen Verkaufszahlen, logischerweise. Aber so zukunftsweisend das zu planen, weil Nintendo kommt jetzt an den Punkt, wo du langsam die Spiele auf hoch aufgelöste Texturen vorbereitest. Auf 4K-Auflösung im besten Fall. Aber sie sind immer so 7 bis 8 Jahre zurück und können deswegen auf Technologien zugreifen, die ausgereift sind.
Ja.
So, und damit ist es günstiger. Sie können ihre Spiele verwirklichen und müssen nicht immer mit der neuesten Technik mithalten, die eventuell am Ende gar nichts mehr wird, die viel zu risikobereit ist. Das wird natürlich nicht für immer klappen, aber momentan, also für die nächsten 10 Jahre, sehe ich das locker gesichert.
Ja.
Machen wir uns gar keinen Kopf.
Ja, ja.
Boah. Haben wir eh noch was? Nee. Ne? Also ich denke mal, der nächste wird wieder ein bisschen spannender, weil dann sind wir mitten im Summer Games Fest und in der Computex.
Ja.
Da wird der Tim wieder, der wird sich wieder freuen.
Ja, mal abwarten. Ne? Man weiß ja nicht, was jetzt angekündigt wird. Da wollen wir jetzt erstmal nochmal ganz kleine Brötchen backen. Aber wo wir gerade beim Backen sind, ne?
Ja, das kannst du jetzt machen. Jetzt habe ich die Schnauze voll.
Leute, wir sind hier zwar im freien Feed, aber weil wir den Roundup jetzt mittlerweile öffentlich stellen. Ich hoffe, die gefallen euch. Ich hoffe, sie kommen gut an. Wir haben immer Spaß in den Roundups und wir möchten uns einmal ganz lieb bei denjenigen bedanken, die uns unterstützen auf Steady und auf Patreon, die uns ermöglichen, das Ganze hier so in dieser Form mit diesem Team und so weiter durchzuziehen, in dieser Fülle. Wir sind jetzt schon so viele Jahre dabei und das ist nur dank euch möglich. Und da haben wir einmal stellvertretend für alle, die uns unterstützen, die ab 10 Euro uns supporten. Da haben wir einmal den Robin396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, Serioga L, Michael Bormann, Nightbird, The Real Suti Fan, Miam 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 Miam, Arthur Frese, Machtbock22, JD1988, Ape Fiction und Upgraded gerade hat der Edge2212. Dann haben wir da für 15 Euro den Janis Just, den Weintraummann Pitchen und für 25 den lieben Axel Swiss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für den Support.
Ja, von mir natürlich auch wie immer vielen lieben Dank und empfehlt den Podcast weiter, sagt, hey, die verschenken gerade 30 Tage, ich habe es jetzt das dritte Mal erwähnt, aber es ist immer wieder eine Erwähnung wert, finde ich. Und wenn ihr euch erstmal, ich gebe euch einen Tipp, ja, ihr könnt euch die alten Dinger ja auch einfach runterladen und nach hören und wenn ihr dann immer noch begeistert seid danach, dann schließt doch gerne ein Abo ab für 5 Euro im Monat. Und dann bekommt ihr auch jeden Monat, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Formate plus Roundup plus unserem Sonntagspodcast. Also da seid ihr auf jeden Fall.
Naja, und hunderte von Alten.
Und hunderte von Alten.
Ja.
Was auch immer.
Ja, die Podcasts, die können sie ja dann auch alle auf einmal hören, die ganzen alten Premium-Podcasts.
Das stimmt. Ja, also Deswegen sage ich ja, die können sie sich ja dann auch geheimnisvoll in den 30 Tagen runterladen, verstehst du?
ja, genau.
Ne? Also, und dann können sie sich danach entscheiden. Vielleicht haben wir ja auch einfach in, weiß ich nicht, 3 Monaten auf einmal kommt eine riesen Welle auf uns zu von allen Leuten, die den alten Feed nachgeholt haben. Und ja, die sagen jetzt mache ich das. Und dann kommen alle auf einmal.
Ach so, ja, stimmt. Irgendwann sind sie durch mit den Alten und wollen dann die Neueren noch. Ja.
Richtig. Und dann sind wir der erfolgreichste Gaming-Podcast auf Spotify. So, so wird er noch träumen dürfen.
Ja.
So, gut. Na dann, ich würde sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao.